Ich habe ein Motto, schon ewig, seit ich Teenager bin, no risk, no fun.
Liebes Team, ihr könnt euch wirklich richtig auf die Folge heute freuen, weil ich für euch einen heftigen Rockstar ausgepackt habe. Sie war wirklich schon überall im Fußball, wo Entscheidungen getroffen werden und ist vor allem eins, eine Leaderin. Sie ist so unglaublich klar in ihren Aussagen, Visionen und Ideen und allein das inspiriert mich schon. Aber sie weiß auch einfach so unendlich viel und ihre Erfahrung ist ein ganz eigenes Thema für sich. Aktuell ist sie Teil der Führungsetage der NWSL, der Frauenfußballliga in den USA. Wir erfahren aber ein spannendes Detail am Ende der Folge über ihre Zukunft. Wir reden außerdem über die Entwicklung des Frauenfußballs allgemein, wie sie die Unterschiede zwischen dem US- und dem europäischen Fußball sieht, über die EM, die ihr als Schweizerin und als eine derjenigen, die dieses Turnier in die Schweiz geholt haben, natürlich besonders am Herzen liegt, die Lage der Liga in Deutschland und vieles mehr. Ich hoffe, das Gespräch ist für euch zum Hören genauso cool, wie es für mich zum Führen war. Und jetzt heißt unser neues Teammember bitte willkommen. Hier ist Tatjana Henny.
Finde ich passt immer noch, obwohl ich jetzt das schon ein paar Jahre habe. Und sonst als Einstieg, was mich so begleitet, auf jeden Fall in meiner, sage ich mal, 30-jährigen Karriere im Fußballbusiness, ist so diese andauernde, das Gefühl, Überzeugungsarbeit leisten zu müssen und Kulturveränderungen herbeizuführen in einem System, das nicht wirklich offen dafür ist. Das hat mich die 30 Jahre begleitet.
Wow, das ist natürlich mega deep, Tatjana. Da kann man jetzt gar nicht so einfach reingehen. Wir versuchen es mal Schritt für Schritt. Starten wir mit No Risk, No Fun. Schönes Motto, haben wir natürlich alle schon gehört, den Satz. Warum ist das für dich was Besonderes? Inwiefern hat dich das vielleicht mal gepusht, ins Risiko reinzugehen oder ja, hat dich getragen über
Ja,
deine
also ich
Zeit
glaube,
hier?
grundsätzlich sicher bin ich ein Mensch, der sehr positiv ist, unternehmungslustig, offen für Abenteuer. Und als Kind war das dann auch im Sport natürlich, alle möglichen Sportarten immer draußen gespielt. Und das hat mich so immer angetrieben. Und dann vielleicht das mit dem No Risk, das kommt dann wieder mit verbunden. Also du merkst dann halt auch manchmal, um Dinge zu erreichen oder etwas zu bewegen oder auszuprobieren, musst du halt auch ein bisschen mutig sein. Und das, keine Ahnung, das kann als Kind vielleicht sein, vom 3-Meter-Sprungturm im Schwimmbad zu springen, das erste Mal oder irgendwie sowas. Und das hat mich dann wie begleitet. Auch natürlich, dass ich als Mädchen Fußball gespielt habe zur Zeit, wo ich weit und breit das einzige Mädchen bin. Da muss ich auch immer so ein bisschen mir selber vertrauen und mutig sein und ein bisschen über meine Grenzen gehen. Und das hat sich dann halt wie durchgezogen in meiner Berufskarriere. Und ja, dann schlussendlich auch hier mit meinem letzten Job, wo ich jetzt noch bin in Amerika, vor 3 Jahren den Sprung zu wagen, einfach die 3 Koffer zu packen und nach Amerika auszuwandern. Das machst du ja auch nicht einfach so mit links. Deswegen glaube ich, begleitet mich das.
Ja, Wahnsinn. Und wenn man es wirklich auch schafft, sein Leben so auszurichten und sich das in den richtigen Momenten wieder in Erinnerung zu rufen und dann die Entscheidung dementsprechend zu treffen, das ist natürlich ja wünschens- und vielleicht sogar beneidenswert.
Und
Und
vielleicht
passt.
auch zum Anfügen, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, nur weil es mir jetzt noch gerade
Unbedingt.
einfällt, es ist ja auch so
Ja, los.
ein anderer Spruch, der mich jetzt ein bisschen begleitet, ist, you don't know what you don't know. Und das hört sich auch so simpel an, aber das stimmt eben auch. Wir sind alle begrenzt in unserer Vorstellungskraft und aufgrund dem, was wir erlebt und erfahren haben und erlernt haben. Und du musst dann halt einfach manchmal die Grenzen aufstoßen, um einen Schritt weiterzukommen, auch wenn das schwierig ist.
Und ja, was für eine perfekte Überleitung jetzt zu dem, was du danach gesagt hast, weil du hast dir quasi, und das war mir irgendwie ja nicht so bewusst, dass das schon dein ganzes Leben lang so war, zur Aufgabe gemacht, den Frauenfußball zu stärken. Den Frauenfußball, der, glaube ich, in deinem Herzen einen ganz besonderen Platz einnimmt, ja, dem zurückzugeben, was er verdient. Und du hast es gerade so spannend gesagt, immer eine Überzeugungsarbeit leisten zu müssen in einem System, das dafür überhaupt nicht bereit ist. Wow, wie anstrengend auch.
Jein, klar kann man sagen, anstrengend, ist auch mit ein bisschen Unverständnis verbunden oder mit Frustration, dass es halt auch keine freie Marktwirtschaft ist in diesen Fußballverbänden. Du kannst jetzt nicht einfach einen neuen Fußballclub aufmachen oder einen neuen Fußballverband gründen, das geht wie nicht. Du musst also in diesen Strukturen drin bleiben, aber gleichzeitig auch rewarding, weil es deine Passion ist oder meine Passion ist. Das war ja nie eine Frage für mich, wo sehe ich Karrieremöglichkeiten oder wo kann ich am meisten Geld verdienen oder irgendwie, das war ja nie der Antrieb. Es war wirklich immer einfach so eine intrinsische Motivation, die einfach da war, die ich lange Zeit gar nicht bewusste, dass ich die habe, sondern es war einfach so, ich habe es an mir selber und an meinem Umfeld und an meinen Kolleginnen und Freundinnen in den Clubs, wo ich gespielt habe, in Verbänden für die Schweizer Nationalmannschaft, alles natürlich zu einer anderen Zeit. Aber du hast einfach immer, oder dann im Beruf, bei der UEFA, bei der FIFA, es hat einfach nie gepasst. Also ich konnte gar nicht anders, als mich dafür einzusetzen, dass Verbesserungen herbeigeführt werden. Wenn du noch so ein bisschen einen Gerechtigkeitssinn hast und auch eine Business Opportunity siehst und die Möglichkeiten siehst und das alles zusammenführst und dann noch in einem Gefäß drin sitzt und arbeitest, wo du weißt, du könntest Dinge verändern oder man könnte Dinge verändern,
Ja.
Dann ging das wenig anders, um mich da einfach einzusetzen. Das war kein bewusster strategischer Entscheid, das kam einfach so.
Hey, du hast gerade gesagt, das hat einfach nie gepasst. Das ist schon eine krasse Aussage eigentlich.
Ja, man muss halt auch ein bisschen Verständnis haben, natürlich, ne, zu einer gewissen Zeit. Das gibt's ja heute ganz bestimmt auch. Ich kann mir vorstellen, dass ganz viele Menschen in ihren Jobs, in ihren Firmen, Unternehmen sitzen und Ideen haben und Dinge sehen, was diese Firma vielleicht machen sollte oder effizienter sein sollte oder andere Produkte auf den Markt bringen. Und auf die wird vielleicht auch nicht gehört oder die internen Prozesse sind so komplex oder so langatmig, dass es ganz schwierig ist. Die wenigsten sind ja kleine, innovative Start-ups. Und das war bei mir dann halt einfach auch so. Ich glaube, die Schwierigkeit kam eher nicht am Anfang, wo ich das noch wie verstanden habe. Es gab ganz wenig Fußballerinnen, es gab ganz wenig Clubs. Die Welt, die Gesellschaft, die Medien, die Partner waren noch nicht interessiert, da irgendwie mitzumachen. Es war ein Amateursport, Mädchen spielen oder spielen nicht. Aber ich glaube, da, wo es dann klar wurde, dass das durchaus Potenzial hat und die Frauen genauso spielen können und wollen wie die Männer. Und das war bei mir 1999, wo ich gerade bei der FIFA anfing und dann die Frauen-WM in den USA reisen durfte, zur Zeit von Mia Hamm und Brandi Chastain. Und die Stadien waren voll, Rose Bowl, Pasadena, Finale in über 90.000.
Muss so geil gewesen sein.
Das war geil, das war so ein Moment, wo ich mich wirklich wie so zwicken musste die ganze Zeit. Aber von da an hat man ja wie gesehen, dass das einfach eine andere Geschichte ist. Und dann zu sagen, wir wollen Frauenfußball fördern, wir wollen die Frauen fördern, wir sehen das Potenzial. Und das war 99 und heute sind wir 2025. Mhm. Und jetzt erst, glaube ich, kommt wirklich der Durchbruch. Dann ist das einfach eine lange Zeit, die wir da gebraucht haben, um dahin zu kommen.
Ja, und ich glaube, wir arbeiten immer noch dran und sind immer noch nicht am Ziel angekommen. Da werden wir jetzt in den nächsten Minuten bestimmt auch noch tiefer einsteigen. Ich würde jetzt aber einmal einen Cut machen, denn bevor wir richtig noch tiefer in die Themen reingehen, als wir gerade eh schon mit unserem Schnellstart hier gemacht haben, bitte ich immer meine Team-Members, wie ich meine Gäste hier nenne, weil wir sind ein großes Team, hoffentlich am Ende des Tages, sich selber einmal vorzustellen. Wie auf so einer FIFA-Karte oder auf einer Quartettkarte. Was müssen alle diejenigen, die zuhören heute, über Tatjana Henny wissen? Und es war gerade schon ganz viel dabei, aber vielleicht nochmal so in Stichpunkten strukturiert. Was ist dir wichtig?
Mir ist wichtig, dass ich mit mir im Reinen bin und dass ich mein Leben so gestalte, dass das gesund, befriedigend und sinnstiftend ist. Ich mache halt einfach gern was mit mir und meiner Zeit, wo ich denke, ich tu mir was Gutes, und wenn ich irgendwo angestellt bin und für was arbeite, und oder auch wenn ich nicht mehr angestellt bin, glaube ich, meine Passion für Frauen im Fußball und Frauenfußball wird mich ein Leben lang begleiten, und das würde ich auch gerne ein Leben lang tun, weil es halt einfach so viele Möglichkeiten gibt und so viele Verbesserungspotenziale gibt und vor allem so wenig Expertise im Moment vorhanden ist. Und da glaube ich, da kann ich was beitragen. Also ja, wer bin ich? Gesellig, lustig, glaube ich mindestens, umgänglich, offen. Tja, das wär's. Und sonst müssen sich alle ihre eigene Meinung machen. Man kann ja viel über mich hören und lesen.
Ja, das stimmt. Und ich finde das eigentlich crazy, weil ich habe jetzt noch mal so deinen Wikipedia-Artikel durchgelesen. Wir hatten ja schon einmal in einem anderen Podcast-Interview das Vergnügen. Du bist so voll der Frauenfußball-Rockstar. Und ich frage mich, warum dich nicht jeder und jede schon längst auf dem Schirm hat, weil du hast ja auch schon eigentlich alles gemacht. So, du hast gerade schon gesagt, du warst bei der UEFA, du warst bei der FIFA, du hast 1000 Schritte schon in der Schweiz, wo du ja herkommst, selber gemacht. Du warst sogar 2018 dann nochmal in England auf Agenturseite, um den Fußball auch von der Seite nochmal kennenzulernen. Ja, und ich dachte, als ich das so alles las und zusammentrug, du hast immer schon irgendwie so auf dieses Thema Führung und Veränderung und Impact geschielt, sag ich jetzt mal. Oder das war schon immer Teil deines Selbstverständnisses, oder? Wo kam das her?
Das ist eine gute Frage, die ich selber gar nicht so viel hat, ja wirklich mit dir als Person und deinem Charakter und deinen Eigenschaften zu tun. Die kommen, das ist ja ganz unterschiedlich. Klar, ein Stück weit Natur, dann aber auch Kindheit, Eltern, wie du aufwächst, was für ein Umfeld du hast, auch von der Psychologie her, was nimmst du mit aus deiner Kindheit, wie entwickelst du dich, was gibt's für Geschichten. Das ist ja mega spannend, wo ich mich übrigens nebenbei auch damit jetzt so intensiv auseinandersetze. Also ich glaube, das kommt in einem gewissen Alter einfach. Aber ich bin auch, dass ich einfach immer Fußball gespielt, ich war immer draußen als Kind, habe immer gern gespielt, aktiv gewesen, damals noch mit den anderen Kindern aus dem Quartier, wo ich aufgewachsen bin, an dem Fußballverein. Also sehr immer Leute um mich herum gehabt, aber in dieser Gruppe war ich schon immer eher so eine, das hört sich jetzt wie so doof an, aber so eine Teamleaderin, weil ich halt so ein bisschen
Hört sich für mich doof an.
extrovertierter bin, ein bisschen vielleicht auch mutiger, aber auch sehr, glaube ich, aufs Team bedacht, so alle mitnehmen, gucken, dass für alle stimmt irgendwie. Und also das ist so ein, glaube ich, ein Grundsatzcharakterzug, den ich einfach habe. Ich bin gern unter Leute und ich habe es gern, wenn es allen gut geht und wenn man irgendwie, man klar kann und soll auch streiten oder diskutieren, aber eigentlich, dass es harmonisch ist, dass man miteinander Dinge bewegt und erlebt, auch auf jeder Ebene, privat wie im beruflichen Umfeld. Und das dann im Fußball, das kam dann einfach wieder zu. Das habe ich dann einfach, ich war in dem Bereich, habe darin gearbeitet und habe die Struktur kennengelernt, die Schwierigkeiten gesehen, die Differenzen gesehen und habe mich dann da einfach angefangen zu engagieren, weil es einfach nicht richtig ist. Also eigentlich war es, ist es und war es hochgradig diskriminierend und es nimmt jetzt ab, aber es ist immer noch, und dann finde ich, kannst du ja nicht einfach zusehen und denken, das ist mir egal. Und das ist vielleicht auch ein Teil, wo ich mich jetzt so engagieren möchte, weil ich einfach auch der Meinung bin, es gibt viel zu viele Frauen wie Männer, die jetzt in Positionen sind, wo sie was entscheiden können, in entscheidungsfähigen Positionen, in hohen Positionen in der Hierarchie. Und jetzt sehe ich so einen Trend, dass man wie dann zufrieden ist, wenn man da sitzt, oder? Und ich finde halt, wir haben eine Verantwortung. Die in diesen Positionen sitzen, haben auch eine Verantwortung zu gucken, dass sich das vergrößert, dass man das verstärkt, dass man andere nachzieht, dass es auch Personen gibt, die dann vielleicht den Job übernehmen können, wenn sie mal weggehen oder so. Und da sehe ich jetzt so einen Trend, dass es doch Leute gibt, die bleiben dann einfach sitzen und sind zufrieden damit.
Ja, dass man so ein bisschen aufhört, sich zu hinterfragen, den Drive ein bisschen zurückfährt. Ich musste jetzt direkt daran denken, als du das sagtest, dass ja jetzt gerade diese Studie von Fußball kann mehr in Deutschland rauskam, die Lage der Liga. Das geht jetzt natürlich um den Männerfußball, die 36 Erst- und Zweitligisten in Deutschland. Aber da passt das total gut dazu, was du gerade gesagt hast. Ich habe mir noch mal so ein paar Sachen rausgeschrieben. 100 Personen bilden die Führungsriege oder das Top-Management der 36 Bundesliga-Clubs. 6 davon sind Frauen. 19 Positionen wurden neu besetzt, davon eine mit einer Frau. Es ist crazy. Also, Wenn man jetzt das nochmal gegen deinen Werdegang stellt, würde man ja eigentlich denken, oder du hast gerade gesagt, es nimmt ab, die Diskriminierung, die großen Unterschiede. Wenn man jetzt aber die Zahlen sieht, die ja ganz brandaktuell sind, ja, also ernüchternd ist jetzt mal das kleinste Wort, das mir da spontan so einfällt.
Es ist in meiner Sprachwelt, und ich werde ja dann auch oft gesagt, ich bin zu direkt. Es ist ein Skandal. Es ist ein Skandal. Wenn du jetzt noch guckst, wie viele Teams gibt es in der Bundesliga? 18, glaube ich, oder? Und wie viele
Richtig.
haben davon Frauenabteilungen? Mitunter in der höchsten Frauenbundesliga habe ich jetzt die Rechnungsaufgabe nicht gemacht, aber das dürften auch irgendwie um die 10 sein, wenn nicht sogar mehr, auch noch mit den unteren Ligen, na, sowas wie Dortmund, wo jetzt da
Ja.
aufsteigt, und Schalke, die kommen, aber du hast Hamburg, du hast Bayern, du hast Union Berlin,
Union,
also
Hertha.
Frankfurt, also hast ja alles. Und nicht erst seit gestern. Also da frage ich mich dann schon, was diese Menschen denken. Und da siehst du es halt einfach, dass es eben nicht stimmt. Und die Sache ist halt, und das ist immer jetzt mein Kernpunkt meiner Kritik, in den Fußballgremien ganz, ganz oben, also hast ja selber die Zahlen gesagt, das kann man klar sagen, sind grundsätzlich nur Männer. Die kommen natürlich grundsätzlich aus dem Männerfußball. Das ist ja auch alles nicht verwerflich. Und ihr Hauptziel ist im Männerfußball natürlich, das Unternehmen, den Verein erfolgreich zu führen. Auch das ist völlig okay. Aber wenn du dann in deinem Unternehmen noch ein anderes Produkt hast, nämlich der Frauenfußball und das Frauenteam und die Frauenakademie, und du nicht verstehst, oder sagen wir so, das Gefühl hast, du kannst das einfach mitführen, weil du bist ja der Superhero, der schon 20 Jahre in diesem Männerfußballverein tätig ist. Ich glaube, da fehlt dann einfach ein Businessverständnis für das Produkt, weil Frauenfußball ist mittlerweile ein Produkt. Das haben wir jetzt, glaube ich, wirklich gesehen. Und das muss man eben auch als Produkt führen, mit einem eigenen Businessplan, mit einem eigenen Return on Investment, mit einem eigenen, und dann ist es natürlich komplex, weil du hast dann Synergien zu nutzen, du hast Gemeinsamkeiten, du hast Dinge, wo es miteinander läuft, du hast Dinge, wo es nicht miteinander läuft. Aber da muss man einen klaren Businessplan haben. Für das brauchst du Leute und Entscheidungsträger, die das auch umsetzen wollen können, verstehen. Und da muss in diesen Gremien Frauenfußball-Expertise sitzen. Und das ist nicht ein Mann aus dem Männerfußball, der jetzt netterweise sich auch noch um den Frauenfußball kümmert.
Darf ich da nochmal nachhaken? Ich stimme dir einerseits total zu, andererseits nochmal eine differenzierte Nachfrage. Da musste ich jetzt gerade an Ebru Köksal denken, die du ja bestimmt auch kennst, die sich ja ganz konkret dafür einsetzt, dass auch Frauen im Männerfußball einen Platz finden. Und das hast du damit jetzt so ein bisschen umschifft
Ja.
sozusagen, weil du hast gesagt, wenn ihr eine Frauenabteilung habt, dann braucht ihr auch Frauen, die das glaubwürdig repräsentieren können. Aber, also glaubst du bestimmt auch, aber glaubst du nicht auch, dass auch Teams grundsätzlich, Führungsteams besser funktionieren, wenn sie divers sind und nicht nur
100%
Thomas
bin sehr froh, dass du
sind?
das nochmal aufbringst, und ich nicht von selber drauf gekommen bin, das auch zu sagen, weil da gebe ich dir hundertprozentig recht. Das sind immer zwei Sachen. Es ist Frauenfußball als Produkt, da sollen Frauen wie Männer arbeiten. Ich finde es auch falsch, wenn man einfach sagt, ah, oh, wir haben jetzt Frauenfußball, jetzt nehmen wir irgendeine ehemalige Spielerin und machen die zur Abteilungsleiterin. Also das ist auch gut, aber das reicht nicht.
Ja.
Also da braucht es Frauen wie Männer im Frauenfußball. Tendenziell gerne mehr Frauen, weil die das halt auch selber gespielt haben und ganz viel Fachwissen dann mitbringen. Und ihr Leben ist ihre Karriere, ihre Profession. Aber auch eine diverse Teamführung und Männer und Frauen im Männerfußball. Und ich glaube, so Equality und Gendergerechtigkeit im Fußball haben wir erreicht, wenn im Männerfußball viel mehr Frauen sind. Weil dann haben wir noch die richtigen Barrieren und Hürden gemeistert. Weil dort ist ja eine Riesenblockade. Also eine Frau als Trainerin im Männerfußball oder schon nur im Nachwuchsleistungszentrum ist ja im Moment noch fast wie unvorstellbar. Da gab es ja das Beispiel bei euch in Ingolstadt, glaube ich, oder bei Union
Ja,
Berlin. Aber
richtig, beides,
das
ja.
sind einfach Einzelfälle. Aber es geht offensichtlich. Also nee, gebe ich dir absolut recht. Grundsätzlich diversere Team auf höchster Führungsstufe im Männerfußball wie im Frauenfußball, Frauen und Männer, die sich das teilen, dann glaube ich, kannst du wirklich erfolgreich sein. Und dann die Produktführung, was machst du im Männerfußball, was machst du im Frauenfußball? Auch da muss es klare, glaube ich, Businessstrategien geben.
Und wie sieht das jetzt aus in Amerika? Du bist jetzt, ich muss noch mal schauen, Chief Director Sports von der NWSL. Du hast gerade gesagt, du bist vor 3 Jahren mit 3 Koffern einfach rüber über den großen Teich geflogen, hast dich in ein neues Risk, in ein neues Abenteuer gestürzt und leitest da jetzt die Frauenfußballliga, einer der größten Sportnationen auf jeden Fall der Welt. Du hast über Produkt gesprochen, du hast über Leistung und Strategie auch im Business gesprochen. Ich habe manchmal das Gefühl, vor allem in Deutschland fehlt vor allem irgendwie Business-Orientierung und Strategie. Wie wird das Thema in den USA gelebt?
Ja, ganz anders, und ich glaube, da kann Europa ganz viel davon lernen, wie Amerika auch ganz viel von Europa lernen kann. Das muss man auch sagen, das war mein Learning hier. Aber das ist tatsächlich so, dass die ganz, ganz große Stärke hier ist, dass das als, also wir sind eine eigenständige Liga, wir sind nicht abhängig vom amerikanischen Fußballverband, oder wir sind auch nicht mit der Männerliga, der MLS, irgendwie zusammen verbunden oder sowas. Wir sind wirklich komplett eigenständig. Wir haben eine eigene Geschäftsführung, ein eigenes Board. Alles, was wir machen, dreht sich um unsere Liga. Wir haben jetzt noch 14 Teams, nächstes Jahr haben wir 16 Teams. Wir haben keinen Unterbau, also noch keine Nachwuchsleistungszentren und Akademien oder Juniorinnen-Teams. Wir haben wirklich nur diese NWSL, diese Liga mit 16 Teams, und das Ganze ist ein komplettes Business. Also hier geht es nur darum, habt ihr, glaube ich, ganz bestimmt auch mitbekommen, neue Teams, die hier entstehen, mit welchem Wert die Expansion Fees. Also das letzte Thema Denver fängt an nächstes Jahr. Wir sind eine Sommersaison, also wir fangen Spiel März bis November. Die haben jetzt 120 Millionen US-Dollar bezahlt, um mitmachen zu dürfen. Das ist eine einmalige Einstiegsgebühr. Und das sind unglaubliche Zahlen. Und diese Leute sind reine Business-Leute, die wollen Geld verdienen damit irgendwann einmal. Und die glauben an das Investment, die glauben an den Return in Zukunft. Und wenn man die Zahlen sieht, wie die hier explodieren und gestiegen sind, dann glaube ich, kann man denen recht geben, dass man hier, das ist ein guter Zeitpunkt ist, einzusteigen. Also wir sind sehr businessgetrieben. Unsere Mitarbeiter hier, wir sind ca. 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, etwa 75% Frauen. Die Geschäftsleitung sind wir 6 mit einem Mann. Also wir sind umgekehrt, nicht ganz gender correct, muss man hier fairerweise auch sagen.
Ja. Männerquote wird aber wahrscheinlich nicht eingeführt.
Nee, Männerquote wird nicht eingeführt. Und ich sage immer, solange der Männerfußball so diskriminierend ist, finde ich, müssen wir uns unsere Quoten nicht anschauen. Also, weil wenn wir hier nicht arbeiten können und in der Führungsetage sitzen können, dann wo dann? Weil bei den Männern ja offensichtlich nicht.
Ja, okay.
Also, und wir haben von den 80 Mitarbeitern hier, ist mein Team, in allem ca. 10 Leute. Also das ist die Ratio, wie Sport hier gewertet wird. Und das merkst du eben auch. Also das ist das, wofür ich mich im Moment hier sehr eingesetzt habe, dass sportliche Themen höher bewertet werden, weil das für mich in der Produktentwicklung auch dazu gehört. Wenn Amerika die beste Liga der Welt sein will, mit den besten Spielerinnen, muss das eben auch sportlich das Beste sein, inklusive Nachwuchsförderung. Und da tun sie sich schwer. Und das hat auch meine Arbeit hier ein bisschen schwer gemacht, weil dafür nicht so großes Verständnis ist. Was aber dafür ganz hoch angesetzt ist und wir sehr, sehr, sehr erfolgreich im Gegenteil machen, ist die ganze Kommerzialisierung und die ganze, glaube ich, Finanzierungsgeschichte, wo, wie gesagt, hier gehen die Zahlen gerade ein bisschen durch die Decke.
Das mit dem Nachwuchs, das wundert mich total. Da bin ich gerade schon drüber gestolpert, als du gesagt hast, wir haben keinen Unterbau. Wir haben weder NLZ noch so zweite Liga noch irgendwie Jugendarbeit sozusagen, weil ich habe auch an der Highschool in Amerika, ich habe Field Hockey gespielt, aber ich habe so ein bisschen ein Gefühl, würde ich sagen, für dieses System. Und Frauenfußball ist ja in Highschool- und College-Sport total hoch angesehen. Wie kommt es denn, dass da nichts nachkommt?
Das ist meiner persönlichen Meinung nach auch ein bisschen der Trugschluss im Moment. Die Leute hier in Amerika, die grundsätzlich fast alles oder alles amerikanischen Owners und Investoren und auch Leute, die in den Clubs arbeiten oder vor allem die Clubs eben führen, die glauben, dass das College-System, was es in der Vergangenheit ja auch war, reicht, um talentierte Spielerinnen durchs System zu bringen, um sie dann in die NWSL zu transferieren sozusagen oder unter Vertrag zu nehmen. Sie gehen davon aus, weil Amerika jetzt auch unter anderem natürlich die dominierende Nation war im Frauenfußball in der vergangenen Jahrzehnten, auch jetzt noch Olympia gewonnen hat, letztes Jahr in Paris, dann haben sie einfach immer noch das Gefühl, sie sind die beste Nation und sie haben die besten Spielerinnen und dieses System, wie es die letzten 50 Jahre funktioniert hat, ist adäquat. Ich sage halt mit europäischem Brille und Blickwinkel, was in Europa passiert, mit Spanien, England, hoffentlich auch Deutschland bald einmal, die da ein bisschen Aufholungsbedarf haben, oder auch Frankreich, die definitiv, glaube ich, besser sein könnten, als sie eh schon sind. Wenn da die richtigen nächsten Schritte gemacht werden, entwickelt sich der Frauenfußball in Europa halt so stark und so schnell, dass man Amerika überholen wird, von der Qualität der Spielerinnen. Und das ist die Frage, na, wer hat recht, oder? Du weißt es ja nie. Das ist so ins Zukunftsglas gucken. Aber für das, glaube ich, eben gibt es Experten und Expertinnen, die einen Trend relativ gut voraussehen können. Und da würde ich schon sagen, der Frauenfußball qualitativ mit der Spielerinnenentwicklung passiert in Europa im Moment sehr, sehr viel. Und wenn Amerika da nicht mitzieht, werden sie überholt.
Heißt für dich im Umkehrschluss, dass Highschool- und College-Trainer eine andere Ausbildung brauchen, dass die eben die Spielerinnen anders ausbilden können? Oder gehst du mehr in die Richtung, wir brauchen eigentlich in Amerika eine Art Clubsystem und müssen uns weg von dem Educational System eigentlich lösen?
Also ich bin der Meinung, dass das College-System ein hervorragendes System ist, wo du eben eine duale Ausbildung hast, also eine sehr gute universitäre Ausbildung, die du natürlich für deine Zukunft brauchst. Also ich finde, das darf man überhaupt nicht schlecht reden oder wegreden. Das ist eine der Riesenstärken in Amerika, dass sie dieses System haben und so sportaffin sind und so viel Sport getrieben wird. Es gibt ja dann auch die Fans, deswegen ist auch das Business dann relativ erfolgreich, weil wenn du eine Sportaffinität hast als Athletin, Athlet, Fan bist von der Sportart, bist du dann auch eher jemand, der das halt guckt und ins Stadion geht und all diese Streaming-Dienste abonniert oder sowas. Also du hast in den Befragungen dann auch von kommerziellen Partnern, hast du halt eine Affinität zu einer Sportart. Also diese Bindung finde ich sehr wichtig zum Sport. Ich glaube aber einfach in der individuellen Athletinnenentwicklung, in einem Talentweg einer Spielerin, ist eben College nicht mehr adäquat, wenn du das mit dem besten weltweiten Standard vergleichst. Und der hat sich halt in Europa entwickelt. Der ist nicht mehr in Europa, wo er vor 30 Jahren war. Da war College gut genug. Jetzt ist es aber nicht mehr gut genug. Und dann finde ich eben, muss man nicht einfach jetzt das Männermodell kopieren, mit Akademien einführen, wo ich der Meinung bin, die sind überorganisiert und überteuert. Da ist auch kein Return on Investment. Also den einen Spieler, den du vielleicht alle 10 Jahre mal verkaufst, finanziert ja nicht deine Akademie der letzten 10 Jahre. Das finde ich zum Beispiel auch ein gutes Beispiel, wenn man sagt, der Frauenfußball muss sich selber finanzieren und selbstständig sein können, wo eine Nachwuchsakademie, glaube ich, wenn man das mal genau anguckt, wahrscheinlich bei fast keinem Club sich selber finanziert, außer, glaube ich,
Ach,
Eintracht
krass.
Frankfurt hat da jetzt einen anderen Weg eingeschlagen. Aber also das alles zum Sagen, dass in Amerika muss man einen gezielten, bewussten Weg wählen, wie findet man die besten, talentierten, vielleicht 10, 12, 14-jährigen Spielerinnen und findet einen Weg, dass sie ihre duale Karriere trotzdem machen können mit College, weil wir alle wissen, dass du irgendwann mal wieder arbeiten musst, wenn du es entweder nicht schaffst oder nicht willst oder verletzt wirst oder irgendwann mal auch wieder aufhörst, aber trotzdem eine hochprofessionelle Vollzeit-Talentförderungsweg für dich selber hast, um eben dein Potenzial abzurufen. Wenn ich mir amerikanische Spielerinnen anschaue, die jetzt heute zu den Stars gehören, so eine Trinity Rodman, Sophia Smith, wenn die jetzt noch besser ausgebildet worden wären, als sie 14, 15, 16 waren, dann wären das ja noch die größeren, besseren Top-Spielerinnen.
Ja, interesting way to see it.
Und deswegen ist meine Meinung, dass man in Amerika einen Weg finden muss, um die besten Talente besser auszubilden.
Vielen Dank. Tolle Ausführungen. Und du hast gerade noch gesagt, erstens, der Frauenfußball muss sich selber tragen und irgendwann müssen wir ja wahrscheinlich eh wieder arbeiten. Wir, die Fußballspielerinnen, du nicht. Auch weil die aktuell noch nicht bezahlt werden, wie offensichtlich die männlichen Stars. Du hast noch gesagt, dass ihr die Liga von 14 auf 16 Teams erweitert und da musste ich sofort denken an Cameron Brink, die spielt in der WNBA bei den LA Sparks. ganz bekannte Basketballspielerin, die hatte sich kritisch geäußert, dass die WNBA den ähnlichen Schritt geht, weil sie hat gesagt, bezahlt uns doch jetzt erstmal richtig, bevor ihr da oben so ungefähr, euch jetzt die Taschen mit noch weiteren Teams voll macht. Ist das auch ein Thema bei euch? Ist das auch ein Kritikpunkt, der aufkam?
Ja.
Ich glaube, ungefähr 30.000 Dollar ist Durchschnittsgehalt aktuell in der NWSL, oder?
Es müsste mehr sein, weil unser Minimumgehalt aktuell in dieser Saison bei, jetzt bin ich nicht ganz, ganz sicher, aber es ist über 40.000 Dollar. Jetzt weiß ich nicht mehr, es ist 46, 48, 42 oder so. Aber wir sind über 40.000 Minimumgehalt, was natürlich immer noch sehr stark an der unteren Grenze ist. Aber wir haben letztes Jahr einen neuen Vertrag ausgehandelt mit der Spielerinnengewerkschaft, die hier übrigens sehr stark sind, sehr präsent. Also wir haben einen 100-seitigen Vertrag mit der Spielerinnengewerkschaft, wo wirklich alles geregelt ist oder sehr viel geregelt wird. Da sind auch die Gehälter drin. Wir haben ja auch ein Salary Cap. Das heißt, es gibt keine obere Grenze für eine Spielerin. Du kannst eigentlich eine Spielerin bezahlen, was du willst. Aber du hast einfach nicht mehr als die Gesamtsumme zur Verfügung und dann hast halt weniger zum Verteilen auf die anderen. Und dieser Salary Cap wird jährlich angehoben. Muss ich schnell gucken, dass ich hier nicht wirklich falsche Zahlen sage, weil das ist wirklich noch wichtig. Aber ich glaube, bis 2030 gehen wir auf über 5 Millionen Salary Cap pro Club.
Team.
Und das würde dann, und auch das Minimum Salär wurde definiert, in 2030 haben wir 82.500. Also jede Spielerin, also wir sind die einzige Liga in der Welt, glauben wir mindestens, das kann man nirgends ganz so genau nachschauen, wir glauben, wir sind die einzige Liga der Welt, wo jedes Team, jede Spielerin voll professionell einen Vertrag hat, auch voll professionell nur Fußball spielt und alle ein Minimumsalär haben. Und bis 2030 sind das 82.500. Das finde ich schon eine wirklich gute Ausgangslage für Spielerinnen hier in der Liga. Und zum Thema Expansion ist es halt, da muss man mit den Spielerinnen und der Spielerinnengewerkschaft sehr eng zusammenarbeiten. Das ist sehr wichtig, dass sie das verstehen. Ich verstehe die Aussage der Spielerinnen, da hat sie sicher nicht Unrecht. Andererseits ist es einfach ein Business Investment Growth Strategie. Du willst natürlich immer wie mehr Geld, weil wir sehen alle noch Möglichkeiten. Ja, mehr Löhne für die Spielerinnen. Aber es gibt noch ganz andere Dinge. Fliegen die jetzt Charter oder nicht? Und wir haben so ein großes Land. Wir haben 3 Stunden Zeitdifferenz. Du fliegst von der East, von der einen Küste zur anderen 6 Stunden. Du hast einen Spielplan, wo die Spielerinnen mal Küste zu Küste fliegen. Die brauchen Erholung. Stimmt das Umfeld? Stimmt die Betreuung? Stimmt die Trainerinnenqualität? Haben sie eine medizinische Versorgung, die stimmt, wenn sie verletzt sind. Also da gibt es so viel, wo wir überall den Qualitätslevel anheben wollen, wo du dann halt einfach entscheiden musst, wo gibst du dein Geld aus? Ist es dann eben nur Salär oder ist es eben auch andere Dinge, inklusive Marketing, Kommunikation, Fan-Engagement und all das, diese Dinge. Wir haben auch ein Infrastrukturproblem. Wir glauben, wir könnten erfolgreicher sein, viel erfolgreicher, wenn wir mehr Verfügbarkeit in den Stadien hätten, sprich unsere eigenen Stadien. Wir haben ja nur einen Club mit einem eigenen Stadion, also nur, ich glaube, wir sind auch der einzige Club in der Welt, die das haben. Alle anderen sind Zweit- oder Drittmieter, also wir müssen uns immer anpassen bezüglich wann wir spielen können, an welchen Daten und welche Uhrzeit, weil andere diese Stadien noch belegen. Also wenn wir da investieren, wenn die Clubs ein eigenes Stadion bauen, ein eigenes Trainingszentrum, kommt das ja den Spielerinnen auch wieder zugute. Und dann sagst du halt, okay, beim Salär gehen wir nicht ganz so viel hoch, dafür investieren wir. Also es ist halt immer eine Balance. Mhm. Ich glaube, wir haben das hervorragend hingekriegt letztes Jahr in den Verhandlungen mit unserer Spielerinnengewerkschaft im Fußball, mit eben den Zahlen, wo ich jetzt genannt habe, wo ich denke, das ist okay für den Stand der Dinge, wo wir sind und im ganzen großen Bild, wohin wir wollen.
Und wenn wir jetzt mal das Stichwort großes ganzes Bild und Growth allgemein nochmal betrachten und nochmal rauszoomen, wo siehst du den Frauenfußball global aktuell? Wo geht's hin? Wie zufrieden bist du mit der Entwicklung?
Zufrieden bin ich nicht. Ich bin sehr zufrieden mit dem Trend. Und ich bin hell begeistert von der Frauen-Europameisterschaft 2025 in der Schweiz, obwohl ich biased bin. Aber es haben ja auch alle anderen, auch nicht Schweizer und Schweizerinnen sagen, die war toll. Da, glaube ich, hat man wirklich gesehen, was möglich ist. Und das Die Kunst wird jetzt sein, das runterzubrechen auf einzelne Kontinentalverbände, Verbände, Clubs, Ligen. Und da sind jetzt eben die Verantwortlichen gefragt. Und das ist jetzt die große Frage, wo geht's hin? Oder reagieren diese Verbände? Es braucht Mut. Ich erkenne die Verbände. Ja, es braucht Mut. Man muss Geld rumschieben. Man muss es dem Männerfußball vielleicht wegnehmen und in den Frauenfußball stecken. Man muss Quoten einführen. Man muss den Mädchen Entwicklungsplätze geben in den Nachwuchsleistungszentren. Man muss die Frauen ganz anders ansprechen, wenn man mehr Trainerinnen haben möchte, mehr Schiedsrichterinnen, was ja jetzt alle möchten und sehen. Selbst im kommerziellen Bereich, die Verträge sollten anders aufgebaut werden, damit eben Frauenfußball als Produkt verkauft wird. Da gibt es so viel zu tun, das muss irgendjemand machen. Man muss die Bereitschaft haben, man muss es politisch durchbringen. Da wird es intern immer noch Schwierigkeiten geben, weil man gibt nichts gerne ab und weg.
Ja.
Das ist einfach so, das ist auch menschlich, das kann ich sogar nachvollziehen. Aber es braucht starke Führungspersonen in der Spitze, Präsidenten, Generalsekretäre, Vorstandsmitglieder, die jetzt einfach im Prinzip hinstehen und sagen, wir wollen das, wir wollen, dass unser Verband und unser Club so geführt wird und wir wollen in den nächsten 1, 2, 3 Jahren diese Ziele erreichen. Und dann geht's auch, wie in jedem Business.
Und wenn man das jetzt noch mal ein bisschen überspitzt, muss man also als Frauenfußballfan darauf hoffen, dass irgendwo, wir haben ja gerade schon die Zahlen, das waren jetzt nur die deutschen Zahlen, aber gehört, dass irgendwo in der Führungsriege der Vereine ein feministisch denkender Mann sitzt, der keine Angst hat, abzugeben.
Oder zu vergrößern. Wir hatten in der Schweiz das gleiche Thema, wo ich noch beim Schweizer Fußballverband war. Der Zentralvorstand, das ist das höchste Gremium, bestand damals aus 6 Vertretern, aus 3 Abteilungskammern, die automatisch, also der Präsident und Vizepräsident dieser 3 Kammern wurde automatisch Zentralvorstandsmitglied. Und da war natürlich auch keine Frau. Und es war auch aufgrund der Statuten und der Wahlprozesse klar, dass da in den nächsten 10, 20 Jahren auch keine reinkommt. Und dann hat man halt entschieden, dass man den Zentralvorstand um 2 Positionen vergrößert und dass ausschließlich Frauen, also 2 Frauen in diesen Vorstand reinkommen müssen. Und dann hat man einen Executive Search gemacht und letzten Sommer dann diese 2 Frauen in den Zentralvorstand gewählt. Und das geht hervorragend. Und die haben jetzt einfach eine ganz andere Stimmung, eine ganz andere Ansichtsweise. Was ich dort bemängle noch, ich finde ja immer was zum noch bemängeln.
Ja, na klar.
Also ich finde das einen hervorragenden Entscheid, das haben sie auch richtig gut gemacht. Da war die Bereitschaft da. Man hat verstanden, dass man das so machen muss, weil es keinen anderen Weg gibt und der richtig ist, dieser Weg, dass man diese Diversität hat. Die 2 Frauen sind aber eher politisch, wirtschaftlich unterwegs und sind nicht Frauenfußball-Expertinnen. Und da bin ich eben der Meinung, es braucht beides. Wir hatten das ja am Anfang vom Gespräch ein bisschen angesprochen. Es braucht diversere Führungsgremien, das heißt einfach Männer und Frauen, und da gibt es ganz unterschiedliche Kompetenzbereiche, die diese Menschen dann abdecken. Und dann braucht es eben auch eine Männerfußballexpertise und eine Frauenfußballexpertise. Und das können natürlich diese Frauen dann auch gerade sein, die Frauenfußballexpertise mitbringen. Im Beispiel des Schweizer Verbandes ist es das jetzt nicht. Die sind sehr, sehr engagiert und bemühen sich auch sehr, sind aber nicht per se Expertinnen. Und ich finde, da müsste jetzt noch Frauenfußballexpertise mit rein. Dann wäre der Schweizer Fußballverband ein hervorragendes Beispiel, wie man es machen könnte.
Spannend, das wusste ich nicht mit dieser Gremiumserweiterung.
Ja.
Gut reagiert auf jeden Fall.
Ja.
Ha. Tatjana, lass uns noch mal kurz über die EM sprechen, die du gerade im Nebensatz erwähnt hast. Du warst sogar vor Ort, habe ich gesehen. Du hast im Aufzug getanzt, als die Schweizer Nationalmannschaft da ins Viertelfinale gekommen ist. Herrlich. Wie hast du es erlebt? Biased, darfst du jetzt gerne einmal komplett da raushauen, einfach aus dem Bauch. Wie hat sich angefühlt? Es sah so schön aus, zumindest im Fernseher.
Es war fantastisch. Es hat alle Erwartungen übertroffen. Ich war ja noch beim Schweizer Fußballverband, wo wir diesen Bewerbungsprozess angefangen haben. Also ich war vielleicht
Ach,
sogar am
krass.
Ursprung dieser EM25 mit dem Präsidenten des Verbandes, Dominique Blanc, der hervorragend sich für den Frauenfußball eingesetzt hat. Der ist jetzt abgetreten aus Altersgründen. war aber ein hervorragender Präsident für den Schweizer Fußball. Und er kam mit der Idee, ob wir uns bewerben wollen. Und ich war damals Direktor im Frauenfußball und dann haben wir das zusammen angefangen und ich habe dann das Bewerbungsdossier übernommen.
Wahnsinn.
Und er durfte dann Marion Daube einstellen als Projektleiterin für diese Bewerbung und sie hat das dann eigentlich gemacht und sie hat dann ja auch meinen Job übernommen, als ich ging. Und ich würde sagen, dank ihr und dann auch Doris Keller, die Turnierdirektorin wurde seitens Schweizer Fußballverbandes, ist dieses Turnier auch so grandios geworden, weil da eben intern in all diesen Gremien und Strategiesitzungen und Legacy-Diskussionen halt einfach Frauenfußballexpertise und eine Frau vertreten war. Also wir wussten von Anfang an, wir haben der UEFA von Anfang an gesagt, dass wir überzeugt sind, dass wir das erste Turnier sein werden, wo jedes Spiel ausverkauft ist. Und das hat man ja zu 99% auch geschafft.
Ja, ich habe irgendwie gesehen, 29 von 31
Wahnsinn,
Spielen.
ja. Und
Ja, toll. 650.000
die zwei, die nicht
insgesamt.
ausverkauft waren, waren annähernd ausverkauft. Und wir haben ihnen auch gesagt, wir werden den Turnierrekord der Anzahl Zuschauer genau brechen, hast du jetzt auch erwähnt. Am Anfang war die UEFA Angst, ja, ihr seid zu klein, die Stadien sind zu klein nach England. Und ich glaube, das hat man jetzt einfach ablegen können, indem das eben jedes Stadion voll ist. Jedes Stadion war ein Männer-Profi-Fußballstadion mit einer sehr, sehr guten Infrastruktur. In England war noch ein
Schön.
Trainingszentrum dabei von Manchester City. Das gab es bei uns jetzt nicht mehr. Also ich sag uns, bei der Schweiz.
Ja, ach, im Herzen, ja
Also
klar.
das wussten wir, da waren wir überzeugt. Wir wussten, im Herzen von Europa, kurze Wege, gute öffentliche Verkehrsmittel, kurze, also Wege, vor allem wenn innerhalb von einer Stunde, zwei bist du überall. Schweiz als Tourismusland ist halt einfach fantastisch. Das Wetter hat natürlich mitgespielt, die Spielerinnen haben sich wohlgefühlt. Ich habe wirklich von allen nur super Feedback bekommen. Außer vielleicht, dass die Preise etwas hoch sind. Das ist einfach so, das weiß man. Das war natürlich schon
Ja.
ein Downside, aber alles andere war hervorragend. Was mich am meisten überrascht hat und wo ich wirklich auch so einen emotionalen Breakdown hatte, war die Begeisterung der Schweizer Bevölkerung fürs Turnier. Die Public Viewings, die Fanzones, die Massen, die da einfach
Richtig.
hinkamen, die Leute, die auf der Straße einfach so untereinander gesprochen haben, hey, hast du das Spiel gesehen? Ja, und ich gehe morgen ins Stadion und ich gucke mir die Leute so an und denke, hey, wow, was ist hier los? Und beim Spiel Spanien-Schweiz, wo dann die Schweizerinnen ausgeschieden sind, dass dann Stadion mit, würde ich sagen, 80, 85% Schweizer Fans so dermaßen hinter diesem Team steht, gegen diesen übermächtiges Spanien, wo wir wirklich fast keine Chance oder keine Chance hatten, und die trotzdem einfach getragen und unterstützt haben. Und dann am Schluss die spanischen Spielerinnen, die noch diesen Spalier stehen für die Schweizerinnen. Da war es dann
Ja.
aus mit mir. Da wusste ich, was das Turnier bewegt hat und erreicht hat. Und das war fantastisch.
Wie nachhaltig wird dieses Gefühl sich auswirken auf den, ja, sag ich mal, auf den europäischen Fußball der Frauen?
Europäisch weiß ich nicht so genau, vom Turnierlevel her. Glaube ich, wird es schon eine Auswirkung haben, weil es geht ja immer weiter, immer besser. Also du wirst es jetzt, die UEFA wird sich jetzt ein Land aussuchen dürfen, wo das wiederum toppt und uns noch mehr steigert. Die also die Fanwalks waren unglaublich. Die
Hammer.
eben die Public Viewings, das war keine Auflage der UEFA, das haben die Städte selber für sich entschieden, dass sie das machen. So große Fanzonen, das wird auch nicht mehr wegzudenken sein. Also da passiert was, all die Millionen, man rechnet ja mit 500 Millionen Menschen, die Frauenfußballspiele geguckt haben. Die Zahl wird sicher nicht mehr unterboten, die wird auch wachsen. Die Medien werden mehr investieren, die Partner werden mehr investieren, also das wird alles wachsen. Legacy selber, auf jeden Fall, das hat für alle einen Einfluss. Alle haben jetzt noch mehr Motivation, noch mehr Interesse, noch mehr den Wunsch, was zu bewegen. Von der Basis mit mehr Mädchen, die Fußball spielen, bis zum Fußballverbandspräsident, der einfach weiß, er muss jetzt was tun in seinem Verband. Die Schweiz selber hat ganz hervorragende Legacy-Projekte aufgebaut, eben auch unter anderem Doris Keller, Marion Daube, Alice Holzer, die Legacy-Verantwortliche, hat hochkompetente Frauen eingesetzt, die diese Euro begleitet haben und Legacy-Projekte machen. Und weil eben Kompetenz da war bei diesen Menschen, die das jetzt übernommen haben, bin ich überzeugt, dass sie auch das Richtige machen.
Klingt wunderbar. Daumen sind gedrückt, dass es genauso kommt, wie du es sagst. Und mit einem Blick auf die Uhr, wir haben noch ungefähr 10 Minuten. Du hast ein Anschlussinterview. Machen wir jetzt diese nächsten drei Kategorien, die wir noch haben, einfach ruckzuck, damit du hier pünktlich rauskommst und wieder deinen Tag nicht crashen, da drüben in New York. Du darfst wählen, wie wir weitermachen, Tatjana. Mit welcher Bubble machen wir weiter?
Ich nehme politisch motiviert die Linke.
Hier, diese. politisch motiviert, die Linke. Oh, und damit kommst du direkt wieder dran, denn das ist der Einwurf. Das ist das Thema deiner freien Wahl, dem du eine Bühne geben darfst und möchtest. Was hast du uns mitgebracht?
Da habe ich mich so ein bisschen schwer getan. Einerseits bin ich dermaßen Frauen im Fußball und Frauenfußball, dass ich dazu x Vorschläge hätte. Andererseits finde ich das dann langweilig, wenn ich mich nur auf das immer reduziere. Und ein Mittelweg ist vielleicht die Erkenntnis, dass ich mit diesem Sprung nach Amerika meinen Horizont nochmals dermaßen erweitern konnte, mit einer Kulturveränderung, mit mutig sein, mit alleine von Anfang an wie was Neues aufbauen, neues soziales Umfeld, neue Menschen kennenlernen und wie sehr mich das bereichert hat und wie wichtig das für mich wurde als Learning. Und das ist vielleicht so der Einwurf, wo ich hier einfach allen, die hier zuhören, mitgeben wollen würde, dass jede und jeder für sich mutig ist und sich überlegt, wo könnte man die Grenzen ein bisschen ausloten, was hat man vielleicht für Wünsche, die man nicht macht oder nicht, sich nicht traut, weil ich glaube, es ist einfach, das Leben ist zu kurz. Es gibt von Snoopy, gibt so einen Spruch, you don't live once, you die once. Und da finde ich,
ja.
Das war für mich so ein Learning mit diesem Wechsel nach Amerika, den ich so unterschätze. Ich dachte einfach, ja klar, ich gehe nach Amerika, das ist cool, ich gehe da mal ein bisschen arbeiten. Aber es war viel mehr damit verbunden. Und das war eine unglaublich spannende und lehrreiche Zeit für mich. Und das würde ich den Menschen wünschen, dass man ähnliche Dinge machen kann. Muss nicht auswandern nach Amerika sein, es können auch kleine Dinge sein.
Voll, ja, vielen Dank. Und vor allem, ich habe immer wieder das Gefühl, dass vor allem Mädels und Frauen so ein bisschen ein Thema haben, damit den Sprung zu wagen, mutig zu sein,
ja, auch mal das Verrückte zu machen. Ganz oft bist du sozialisiert aufgewachsen, oder? Also die stereotypische Kindheitserziehung, die gibt es ja, glaube ich, leider immer noch. Und das ist wichtig, dass sicher jede, aber ganz sicher auch Mädchen sich alles zutrauen und für alles offen sind und wissen, dass sie alles erreichen können.
Absolut. Schöner Einwurf. Tausend Dank, Tatjana.
Links!
Zwei haben wir noch. Wir bleiben links. Und damit wählst du das Shootout, eine Schnellfragenrunde, die ich vorbereitet habe.
Gut.
Bist du bereit?
Auf jeden Fall.
Du darfst ausschweifend oder kurz antworten, wie es dir gefällt, natürlich. Erste ist Salary Cap. Gut oder schlecht?
Gut.
Ah, okay. Wer ist aktuell die beste Liga der Welt?
NWSL.
Musstest du auch sagen, aus Marketinggründen.
Denke ich tatsächlich.
Ich hatte gehört, du schielst schon ab und zu nochmal nach England rüber.
Das ist sicher die einzige Liga, die auch auf der ähnlichen Höhe mitfliegt, zwischen WSL und NWSL. Ich glaube aber, im Moment haben wir noch die Nase vorn. Sportlich gesehen weiß das ja keiner. Wir spielen ja nicht so wirklich gegeneinander. Mhm. Da kommt zwar jetzt eine Club-WM, da wird man dann auch ein bisschen was sehen. Aber ich finde halt von den Zahlen, von der Stadiongröße, Zuschauerzahlen, wir haben einen Durchschnitt von über 11.000. Aber eben auch die Gehälter, jede Spielerin, Profispielerin, Ligagröße, Vermarktung und all die Dinge, finde ich, sind wir größer. Und deswegen sind wir die beste, größte Liga der Welt.
Wenn du an deine aktive Zeit zurückdenkst, was ist dein besonderstes Spiel?
Mein besonderstes Spiel? Wahrscheinlich mein erstes Aufgebot für das Schweizer Frauennationalteam. Da bin ich zwar, glaube ich, nur auf der Bank gesessen und wurde auch nicht eingewechselt, aber die Tatsache, da dabei sein zu dürfen und Nationalspielerin zu sein und das Trikot und die Hymne, das war schon sehr, sehr, sehr speziell. Und ich glaube, man hat da auch schon ein bisschen meinen Charakter gesehen. Das waren noch so keine Stadien, das war so ein breiten Fußballplatz mit so einer,
ja,
mit so einem, wie sagt man, dem, so einem Zaun rundherum, wo dahinter die Eltern standen, weil sonst kam ja niemand. Und mein Vater stand auch irgendwo rum und ich habe dann, also das sagt er mir, eine Anekdote, ich kann mich daran nicht mehr erinnern, aber er hat gesagt, ich hätte gemeckert, weil man mich nicht eingewechselt hat und hat gesagt, der Coach wäre eine Pfeife.
Nice. Guter Start, guter Start. Ja. Gefällt mir gut.
Ja, ja.
Also zwar nicht gespielt, aber das war das Besondere, ja, trotzdem, obwohl der Trainer eine Pfeife war.
Ich hoffe, er hört es jetzt nicht.
Kann er bestimmt auch ab inzwischen. amerikanischer oder europäischer Fußball?
Europäischer.
Ah, ja, doch.
Ja, besserer Fußball, technisch ein bisschen, auch durch die Entwicklung der Spielerinnen. Klar, wenn du Spanien anschaust oder auch Frankreich, England, Deutschland, da hat's, das ist einfach so viel Qualität auf dem Platz. Wenn man das eben doch alles ein bisschen weiter professionalisieren würde und noch bessere Wege kreieren würde, auch für mehr und nicht nur für die Top-Elite-Spielerin, da ist das einfach fantastischer Fußball. In Amerika ist es sehr, sehr intensiv, auch sehr kampfbetont, athletisch, auch schneller. Die Spielanlage ist anders der Teams. Es wird viel schneller mit dem direkten Zug nach vorne aufs Tor gespielt, auch mit eher mit längeren Bällen. Auch attraktiv. Für mich aber so die spanische Version finde ich schon schöner.
Du hast gefühlt schon alles gemacht. Welche berufliche Aufgabe reizt dich noch?
Da ich ja jetzt Ende Oktober hier aufhöre bei der NWSL, ist das die Frage aller Fragen, weil ich noch nicht weiß, was ich mache nachher.
Wow!
Das fragen mich auch alle und ich finde das echt schwer zu beantworten, weil ich ja schon so viel gemacht habe. Ich weiß aber ganz genau, was egal was es ist, ich möchte etwas machen, wo ich wie einen Impact haben, dass es vorwärts geht, dass wir was bewegen, dass wir definieren, was wir erreichen wollen und dann einfach gezielt darauf hinarbeiten und dass ich in einem Team arbeiten darf oder in einem Unternehmen, das das auch wirklich macht, was sie sagen und verspricht, was sie halten, was sie versprechen. Das ist mir sehr wichtig. Ob das nachher, und es muss eine Entscheidungsposition sein, ich bin wirklich gut, wenn ich das so sagen darf, in der Führung, um Ziele zu erreichen, um zu wissen, wo wir hinwollen und dahin zu kommen. Ich kenne den Markt, die Industrie, da gibt es, glaube ich, wenig Expertinnen auf der Welt, die auf dem Level unterwegs sind. Und ich würde mir schon jetzt eigentlich denken, erhoffen, dass es Bereiche gibt, wo man sagt, da will man die Beste oder eine der Besten, die es gibt, unter Vertrag nehmen. Dann werden wir sehen, was es ist. Es kann Verbands-, Generalsekretärin sein, Ligaführung, Clubführung, Vorstandsmitglied in einem der Clubs in Deutschland, die wirklich Frauenfußball vorantreiben wollen. Ich kann aber auch zu einem kommerziellen Partner und dort eine Kampagne aufbauen. Also da gibt es wirklich ganz, ganz, ganz unterschiedliche. Ich würde gerne Dinge machen, die Sinn machen.
Wie spannend. Mir war nicht bewusst, dass deine Tenure schon vorbei ist dann. Mir war nicht bewusst, was ich tue mit der Frage. Wow. Oh Gott, ich drück dir die Daumen. Wie aufregend. Dein neues Abenteuer.
Ja.
Ready for new risks.
Absolut.
Oh, ich drück dir die Daumen.
Danke.
Ah, wie cool. Ich werde es auf jeden Fall mit großer Aufregung entgegensehen. Und ich schaue nochmal auf die Uhr. Theoretisch 5 Minuten bis zu deinem neuen Interview. Ja. Du antwortest einfach so kurz oder so lange, wie du möchtest. Das interessiert mich aber wirklich noch so sehr. Head Coach ist die letzte Kategorie, in der ich meine Teammembers immer bitte, einmal in sich zu gehen und zu überlegen, wer oder vielleicht auch was in der eigenen Karriere, im eigenen Leben, kommt wahrscheinlich in schwierigen Momenten immer besonders zum Tragen, für dich wie ein Head Coach agiert hat, mit Rat, mit Hilfe, mit einer helfenden Hand oder einem offenen Ohr. Wir hatten auch schon das Laufen als Head Coach. Was kommt da bei dir hoch?
Ich hatte dieses Thema auch schon ein paar Mal, wenn es um Mentor geht. Ne? Hattest du einen Mentor oder eine Mentorin? Mm. Leider muss ich, glaube ich, wirklich sagen, dass ich auf meinem Karriereweg sehr viele Dinge wie alleine umsetzen musste, realisieren, Wege einschlagen. Ich habe kaum eine Erinnerung an gezielt jemanden, wo ich das Gefühl gehabt hätte, ich wäre begleitet worden. Viele Frauen waren ganz tolle Vorbilder, wo ich noch Teenager war, wo ich angefangen habe, Fußball zu spielen. So meine Trainerin damals oder Vereinsführung, also in der Schweiz war das Esther Zaug, Margrit Neff oder Mitspielerinnen, die etwas älter waren als ich, Daniela Campanovo oder Joanna Gattane, da waren ja Namen rum, das sind Heroes für mich, die kennt man heute einfach nicht mehr. Das waren meine ganz, ganz großen Vorbilder. Und da habe ich mich wie inspiriert gefühlt. Die haben mir gezeigt, dass das geht. Die haben mir den Weg, die haben mir auch den Mut gegeben, das weiterzuführen, was sie angefangen haben oder damals aufgebaut haben. Im beruflichen Kontext hatte ich Mary Harvey als Direktorin bei der FIFA. der sich auch sehr für Frauenthemen, Frauenfußball eingesetzt. Alle anderen so waren eher halt in ihrem Konstrukt gefangen mit dieser Männerfußballwelt und keine Zeit, keine Lust, keine Möglichkeit, keine Unterstützung für den Frauenfußball. Also da bin ich mal so ein bisschen gefangen. Meine Mutter ist eine Inspiration für mich, weil sie auch sehr, sehr starke Persönlichkeit, sehr viel bewegt, sehr viel gemacht, sehr viel
Schön.
durchgeboxt. Deswegen würde ich oder tue ich auch gerne wie zurückgeben, weil ich eben glaube, dass das wichtig ist, dass man das hat. Also ich mache Mentorships oder versuche mein Team hier so aufzubauen, dass ich sie begleite, dass ich sie empowere, dass ich ihnen Wege zeige, Zukunftswege zeige, weil ich einfach glaube, dass das wichtig ist zum Thema, alle sollten das tun, die das können.
Sehr schön. Ja, ist auf jeden Fall wünschenswert, wenn man in der Position ist, auch zurückzugeben, das auch zu tun. Vielen Dank im Namen aller derjenigen, die davon profitieren. Und wir schaffen es wirklich perfekt hier, dich pünktlich rauszukriegen.
Alles gut.
Tatjana, es war eine Mega-Folge. Tausend Dank, ganz inspiriert. Ich nehme wahnsinnig viel persönlich daraus mit. Und du darfst jetzt noch in den letzten 30 Sekunden, die wir haben, einen kleinen Pep-Talk an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer rausgeben, warum es so wichtig ist, immer weiter an seine Träume zu glauben und nie aufzuhören, daran zu arbeiten.
Ja, Pep Talk. Ich sag halt, es gibt in Amerika eine Podcasterin, Mel Robinson, die ist hier sehr bekannt. Weiß nicht, ob die auch bis nach Deutschland geschafft hat.
Yes.
Die hat jetzt auch noch ein Buch geschrieben, Let Them, ihre Let
Let
Them
them.
Theory.
Gerade gehört, ja.
Die finde ich so eine gute Grundsatzausgangslage für alle da draußen. Just let them. Wir sollten aufhören zu judgen, zu bewerten. Auch diese Social Media Berichterstattung zum Teil, die auch sehr persönlich ist. Die alles besser weiß und jeder sagt, was sie zu tun hat und nicht zu tun hat. Das finde ich einfach unnötig. Wir haben alle genug mit uns selber zu tun, und unserem Leben, unseren Freunden, unseren Beziehungen und Familien. Ich glaube, wir sollten uns da unsere Zeit investieren. Also nehmt euch zu Herzen, let them. Fokus auf dich selber und mach das, was dir tut.
Tatjana. Und damit tausend, tausend Dank. Alles Gute, vor allem auch für das neue Kapitel, das jetzt ansteht. Uns hast du auf jeden Fall hier inspiriert und wir drücken dir die Daumen für alles, was kommt.